wenn man eine Bergwanderung vielleicht mit einem Bergführer macht oder auch mit den Eltern, mit dem Vater, und man so an gefährliche Stellen kommt, kann es gut sein, dass der Bergführer eben ausruft: Achtung, Vorsicht, jetzt wird es gefährlich, achtet genau, wie ihr euch jetzt absichert und wohin ihr tretet. Als wir vor einigen Jahren als Familie eine Kammwanderung durch die Südkarpaten in Rumänien machten, da gab es etliche so gefährliche Stellen, wie zum Beispiel die Teufelsschlucht oder die drei Schritte des Todes. Allein schon die Namen klingen ja schon richtig gefährlich. Gab es auch manchmal, ich meine mich zu erinnern, ich hatte leider kein Bild damals davon gemacht, so Schilder: Achtung, Vorsicht, Gefahr. Und wir haben natürlich unseren Kindern auch immer wieder gesagt: Seid sehr vorsichtig, es kommt eine gefährliche Stelle. Habt Acht, seht, wohin ihr tretet, seid auf der Hut. Da ist die Warnung als hilfreiche Wegleitung zu erkennen. Solche Mahnungen und Warnungen brauchen wir auch als Gemeinde immer wieder auf unserer spannenden, manchmal steilen, ungewissen, gefährlichen Glaubensreise. Und mit diesen Warnungen brauchen wir auch die ständige Erinnerung an wichtige, zentrale, geistliche Wahrheiten. Es geht also heute in der Predigt um Warnung und Erinnerung. Und wir wollen wieder zurückkehren zu unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief. Anlässlich der Feiertage habe ich die letzten zwei Sonntage nicht aus dem Kolosserbrief gepredigt. War ja Ostern und vor zwei Wochen Palmsonntag. Wir kehren zurück zu diesem faszinierenden Brief und wir wollen heute aus Kolosser 2 die Verse 8 bis 15 betrachten. Wir lesen den Abschnitt und da schreibt der Paulus den Kolossern: Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm, oder wörtlich heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, weil ihr in ihm seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Vergehungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Gleich in Vers 8 haben wir hier eine ausdrückliche Warnung vor den Irrlehrern. Diesen Irrlehrern, die gerade in ihrer Scheinfrömmigkeit die Gemeinde in Kolossee gefährdeten. Deshalb diese Warnung: Passt auf, sagt Paulus hier, habt Acht, seht zu, da ist Vorsicht geboten. Es gibt diese Irrlehrer in eurem Umfeld, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie und ihren rein menschlichen Anschauungen einfangen wollen. Nehmt die Gefahr ernst, denn diese Leute wollen euch einfangen, heißt es hier wörtlich. Sie wollen euch mit ihrer Lehre wie gefangene Soldaten zurück in die Sklaverei führen. Ist krass, das Wort hier, das kann sogar Menschenraub oder auch Kindesentführung bedeuten, dieses Einfangen. So drastisch warnt Paulus hier vor diesen Irrlehrern. Sie fangen mit ihren Lehren den Gläubigen ein und führen ihn wieder in die alte Sklaverei des Bösen, in die Unfreiheit. Was so harmlos im Gewand der Philosophie daherkommt, hat ernste, verheerende Folgen. Der Paulus warnt also hier ganz konkret vor einer leeren, trügerischen Philosophie. Das Wort Philosophie, was heißt das eigentlich? Wörtlich. Die Liebe, Philos, die Liebe zur Sophia, zur Weisheit, genau. Die Liebe zur Weisheit kommt nur hier im Neuen Testament vor. Und der Begriff wurde in der damaligen Zeit auch sehr breit verwendet, breiter als wir das heute tun. Meistens bezeichnen wir ja mit diesem Begriff Philosophie das akademische Fach. Manche Leute studieren Philosophie. Diese Disziplin, die eben versucht, die Welt und auch die ganze menschliche Existenz zu ergründen. Damals beschrieb dieser Begriff im Grunde jede Theorie über einen Gott, über die Welt, über den Sinn des Lebens, jede neue oder besondere Lehre wurde als Philosophie bezeichnet. Und wir wissen, dass zum Beispiel der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, er bezeichnet in seinen Werken selbst die Lehren der Pharisäer und der Sadduzäer als Philosophie. Also, jeder Magier, jeder Besserwisser, jeder Theoretiker konnte sich damals als Philosoph bezeichnen. Und sehr wahrscheinlich haben auch diese Irrlehrer von Kolossee ihre Lehren Philosophien genannt. Was war aber das besonders Gefährliche, das Perfide an dieser Philosophie? Das haben wir immer wieder, während wir jetzt in dieser Predigtreihe sind, wiederholt. Was versuchten sie mit dieser Lehre? Oder was war so gefährlich an dieser Lehre? Die haben nicht grundsätzlich den christlichen Glauben abgelehnt, sondern Christus plus, die haben noch etwas hinzugefügt. Die sagten, Christus allein, das genügt nicht, um einfach einen höheren geistlichen Stand, um eine höhere Erkenntnis zu erreichen, muss man gewisse jüdische Gesetze, Zeremonien, Feste, Neumonde, Sabbate halten, fasten, asketische Übungen tun. Es wurde also dem Evangelium der Gnade Gottes noch etwas hinzugefügt. Und Paulus wird am Ende dieses zweiten Kapitels sagen, das ist selbst gewählter Gottesdienst. So kommt man nicht mit Gott in Verbindung. Und hier waren der ausdrücklich die Kolosser, diese Lehren, sie sind leer. Sie bringen nichts. Aber sie sind sehr gefährlich, weil sie können euch gefangen nehmen. Sie scheinen so leer zu sein und dann nehmen sie euch doch gefangen. Darum nehmt euch in Acht vor ihnen. Und ich finde es beeindruckend, wie er hier im Grunde diese Anschauungen, diese Philosophien kennzeichnet. Er gibt drei Dinge an, woran sie zu erkennen sind. Und ich denke, das hilft auch heute noch, um, ich sage es mal ganz allgemein, Weltanschauungen zu prüfen. Er sagt, sie sind rein menschlichen Ursprungs. Was heißt das? Sie gründen sich nicht auf das Wort Gottes oder dem Evangelium. Sie weichen ab von den Lehren der Apostel. Sie sind menschenerdacht. Sie kommen zusätzlich hinzu zur Schrift und sie bringen Ideen, die außerhalb der Schrift sind, mit hinein. Und das ist gefährlich. Zweitens, sie entsprechen den Grundsätzen, den Prinzipien, eigentlich heißt es hier wörtlich, den Elementen dieser Welt. Sie entspringen eben dieser Welt, diesem Weltsystem, das Gott eigentlich, der lebendigen Gott, ausschließt. Und manche Ausleger gehen so weit, dass sie meinen, Paulus würde hier mit diesem Begriff sogar Elementargeister bezeichnen. Das heißt, auf unsichtbare dämonische Mächte dieser Welt Bezug nehmen. Oder auch auf Gestirne, die hinter denen eben auch diese Mächte stehen. Heute würde zum Beispiel Horoskope oder Astralkulte oder auch Lichten Energieheilungen darunter fallen. Wie dem auch sei, was auch alles da dahinter steckte, die dritte Beschreibung, die macht es einfach deutlich. Sie kommen nicht von Christus. Sie sind nicht Christusgemäß. Die ganzen Philosophien und Anschauungen fließen nicht aus der Christusgemeinschaft, haben nichts mit Christus zu tun und sind deshalb so gefährlich, weil sie einen subtil dann von Christus wegführen. Meine lieben Geschwister, nach diesen drei Kriterien können auch wir heute Weltanschauungen oder auch neue Ideen und Philosophien prüfen. Und ich denke, das ist in unserer säkularen, pluralistischen Welt sehr, sehr wichtig. Denn letztlich gründet jede Weltanschauung auf irgendetwas. Und das kann man auch rausfinden. Es gibt keine neutrale Weltanschauung. Das sagt man ja immer wieder so laut. Ja, man will neutral bleiben. Und schließt dann gerne auch das Christentum aus, weil das ist ja schon mal eine bestimmte Weltanschauung. Also man will neutral bleiben und dann präsentiert man seine eigene Sicht, als wäre die neutral. Aber sowas gibt es nicht. Es gibt keine neutrale Weltanschauung. Niemand kommt mit einem neutralen Standpunkt daher. Auch der Atheismus übrigens ist keine neutrale Weltanschauung, sondern es ist im Grunde, was ist der Atheismus? Es ist eine Religion, es ist ein Glaubensbekenntnis, nämlich der Glaube, dass es keinen Gott gibt. Aber wisst ihr, meiner Meinung nach ist diese Art von Anschauung gar nicht so gefährlich, sie ist so offensichtlich für uns Christen. Man erkennt sofort ihren Ursprung. Eine viel größere Gefahr sehe ich heute darin, wenn das Evangelium ganz sanft und unbemerkt mit humanistischem, esoterischem Gedankengut vermischt und umgedeutet wird. Ein bekannter Redner und auch Buchautor, der, wie ich finde, den christlichen Glauben mit Philosophie oder mit Anschauungen, Philosophien dieser Welt vermischt, ist der Benediktinerpater Anselm Grün. Seine Bücher sind fast in jeder christlichen Buchhandlung zu finden und auch seine Vorträge bei YouTube werden tausendfach angeschaut. Und der Mann hat wirklich ein sehr sanftes Aussehen. Er hat so schöne Augen. Guckt immer so liebevoll, ist gebildet, ist eloquent. Man kann ihm gut zuhören. Aber gerade in diesem Vortrag hier, Tod und Auferstehung Jesu als Bild geistlicher Hoffnung, sagt Grün eindeutig, dass der Tod Jesu am Kreuz keine stellvertretende Sühne, sondern Veranschaulichung und Vollendung der Liebe Gottes gewesen ist. Golgatha befreit mich von den Erwartungen anderer. Erlaubt, dass ich sein kann. Das klingt doch gut in unserer Zeit, oder? Und Ostern heißt, dass wir auferstehen aus dem Grab unserer Angst und Zuschauerrolle. Viele seiner Aussagen gründen nicht auf das Wort Gottes. Sie sind menschlichen Ursprungs, sie sind gefährlich, weil sie das Evangelium verfälschen. Noch ein anderes Beispiel. Neulich erschien auf dem christlichen deutschen Büchermarkt dieses Buch Glauben, Lieben, Hoffen. Grundfragen des christlichen Glaubens verständlich erklärt, das Buch hat als Zielgruppe freikirchliche Jugendliche und junge Erwachsene. Und wenn man dann genauer hinschaut und liest, da gibt es Aussagen, die sehr, sehr fragwürdig sind, die einfach nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und die Herausgeber haben versucht, eben divers zu sein, ja? Aber ich weiß nicht, ob so eine Art von Diversität gerade bei jungen Leuten nicht sehr gefährlich auch sein kann. Sie auf eine ganz andere Spur bringt. Hört mal zum Beispiel ein paar Zitate. Es gibt eine, könnte jetzt mindestens 20 anführen hier, aber dazu reicht die Zeit nicht. Zum Thema Gottheit Jesu. Die Antwort auf die Frage, ob es Jesus schon vor seiner Geburt gab, ist ganz einfach ja und nein. Oder? Jesus wird nicht im Alten Testament vorausgesagt, sondern die ersten Christen beschreiben ihn als Erfüllung der alten Hoffnung. Oder zum Thema Sühneopfer Jesu. Um die Sünden der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Und so weiter. Inzwischen wurde vom Verlag erklärt, muss man fairerweise sagen, dass dieses sehr umstrittene Buch nicht ein weiteres Mal aufgelegt wird. Aber die Kopien, die im Umlauf sind, da kann man nur beten, dass sie nicht zu viel Schaden anrichten bei jungen Menschen, die das vielleicht lesen. Und sie auf eine ganz andere Spur bringt. Weg vom Evangelium oder vom klaren Evangelium der Gnade Gottes. Das waren jetzt Beispiele, um einfach ein bisschen zu verdeutlichen, wie wichtig auch heute der Kolosserbrief ist. Diese Warnung, hab Acht, dass euch niemand mit leerer Philosophie und menschlichen Anschauungen verführt, ist auch heute noch absolut wichtig. Denn wir werden heute mehr als je zuvor eben durch die modernen Medien, durch Social Media, natürlich auch durch die Printmedien überflutet mit trügerischen Philosophien und menschlichen, dämonischen Anschauungen, die nicht dem reinen Evangelium entsprechen und nicht allein auf Christus gründen. Und meine Lieben, es ist die Pflicht eines jeden Christen, nicht nur der Ältesten oder der Gemeindeleitung, diese Warnung ernst zu nehmen. Wie konnten sich die Kolosser von diesen Gefahren schützen? Wie können wir uns heute von diesen Wellen, die kommen ja immer wieder kommt eine neue Welle von trügerischen Philosophien und menschlichen Anschauungen der Esoterik, Pluralismus, Humanismus, Liberalismus schützen. Nun, Paulus, er erinnert die Kolosser und auch uns. Er tut das im Kolosserbrief, das haben wir ja bis jetzt gesehen und werden es noch weiter sehen. Und man denkt man, oh, schon wieder dieses Thema, aber Paulus tut das wiederholt, immer wieder versucht er die Geschwister an Kernwahrheiten, an mindestens zwei Kernwahrheiten zu erinnern, nämlich wer Jesus ist und was er für uns getan hat, was er uns geschenkt hat. Und das ist das Zweite, was wir hier in diesem längeren Abschnitt, die Verse 9 bis 15 sehen. Es ist, als würde Paulus hier sagen, Leute, erinnert euch immer wieder daran. Haltet daran fest, wer Christus ist und was ihr durch ihn empfangen habt, was er euch geschenkt hat, wie er euer Leben verändert hat, von innen nach außen. Vers 9 wird im Urtext mit der Konjunktion denn eingeleitet und es folgt eine Begründung, warum Philosophie und Menschenweisheit, leeres trügerisches Geschwätz, gefährliche Täuschung sein kann, so hochtrabend sie vielleicht manchmal vom Göttlichen redet. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit in leiblicher Gestalt. In Christus allein ist Gott da. In Christus ist Gott zu uns gekommen, in leiblicher Gestalt, in dieses leibliche Leben. Gott hat mal nicht nur einen Propheten geschickt, sondern er ist selbst in leiblicher Form, in der Person der zweiten Person der Gottheit gekommen auf diese Erde. Der Schöpfer unter seinen Geschöpfen, der Erlöser unter den Erlösungsbedürftigen. Und er trägt nicht nur Göttliches an sich oder in sich, so wie die griechische Philosophie vom göttlichen Funken in jedem Menschen spricht, nein. Die ganze Fülle der Gottheit ist in Jesus leiblich hier erschienen. Ich meine, allein dieser Vers müsste die Zeugen Jehovas an unserer Haustür in Verlegenheit bringen, wenn sie ihn nicht krampfhaft anders interpretieren würden. Die ganze Fülle, nicht nur ein bisschen von Gottheit, die ganze Fülle ist in Christus. Und dann geht Paulus noch weiter und er sagt in Vers 10, und ihr habt in Christus Anteil bekommen an der Gottesfülle. Was bedeutet das? Wie haben wir heute Anteil an der Gottesfülle? Nun, wir würden heute sagen, wir sind ganz einfach, wir sind Gottes Kinder. Was bedeutet das? Wir gehören zur Familie Gottes. Durch seinen Geist wohnt Christus in uns. Wir sind wiedergeboren durch den Geist Gottes aus göttlichem Samen, neugeboren. Wer in der Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus Christus lebt, der darf nehmen von seiner Fülle Gnade um Gnade, wie es so schön heißt im Anfang des Johannesbriefs, ja, des Johannesevangeliums. Es gibt nichts, was wir nicht in Jesus finden. Wir brauchen also keinen anderen Mediator, keine andere Methode, keine anderen Mittel, keine Esoterik, keine anderen Werke, sondern allein Jesus Christus. Und dann betont hier Paulus auch, wir haben in Christus nicht nur Anteil bekommen an der Fülle Gottes, sondern zugleich ist er auch das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Und um diese Mächte und Gewalten ging es ja auch bei dieser Irrlehre immer wieder, die Paulus hier im Kolosserbrief abweist. Diese Irrlehrer waren anscheinend der Meinung, dass man sich auch mit den Geisterengelmächten gutstellen sollte, sie anbeten sollte. Und hier erinnert Paulus noch einmal, die Mächte und Gewalten, das sind keine Gegengottheiten, sondern sie sind Geschöpfe. Das hatte Paulus eigentlich schon im ersten Kapitel ganz klar und deutlich gesagt. Ihr erinnert euch noch in diesem Christus-Hymnus, wo er sagt, Christus ist der Erstgeborene, er ist der Schöpfer aller Mächte und Gewalten, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und so weiter. Christus ist der Herr auch über diese Gewalten. Und wenn ein Mensch sich bekehren darf, dann findet in der Tat auch ein Machtwechsel statt. Denn der Mensch, der ist vorher nicht neutral. Der ist nicht so einfach im Niemandsland, sondern, ob er es merkt oder nicht, er ist ohne Christus unter der Macht des Fürsten dieser Welt, und das ist der Satan. Der macht sich meist nicht so bemerkbar, wenn kein Anlass dazu ist. Oder wie Goethe das in seinem Faustus ausdrückt, der Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte. Wenn aber ein Mensch sich bekehrt oder Anteil bekommt an der Fülle Gottes, dann findet immer ein Machtwechsel statt. Weil dann wird er aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen und in das Reich Gottes, in das Reich des Lichts hineinversetzt. Und das kann manchmal vielleicht in animistischen Kulturen, ich weiß nicht, Annelie, wie du das erlebt hast, als du in Paraguay warst oder auch von von Ingeborg weiß ich, dass das in Bolivien ganz extrem war. Wenn Menschen in so aus animistischen Kulturen so richtig verzwickt und gebunden sind in dieser finsteren Welt durch diese Geisteranbetung und so weiter und die sich dann bekehren, dann ist das immer sehr radikal. Ein klarer Machtwechsel. Bei uns hier im Westen, in unserem christlichen Abendland, mag das nicht so radikal erscheinen, wenn einer sich bekehrt und dieser Wechsel stattfindet. Aber es geschieht genau das. Man wird herausgerissen aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes des Lichts. Und der Paulus macht hier deutlich, dass nochmal deutlich, die absolute Herrschaft des Christus über alle Mächte und Gewalten und der errungene Sieg, in dem wir als Christen leben dürfen, wenn wir zu Christus gehören, das wird hier nochmal ganz klar betont. Und dann erinnert der Apostel die Kolosser und auch uns daran, wer wir in Christus sind und was wir in Christus bei unserer Lebenswende, die Gott uns geschenkt hat, erfahren und dann auch in der Taufe bezeugt haben. In Vers 11 spricht er davon, dass die Kolosser Geschwister mit Christus auch beschnitten worden sind mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Wir bewegen uns jetzt natürlich in diesem Text sehr schwierige Stellen. Das ist jetzt Schwarzbrot, haltet durch. Ich finde es aber sehr interessant. Die Beschneidung, was war die Beschneidung? Die Beschneidung war ja das Bundeszeichen für das Volk Israel. Am 8. Tag und nach jüdischer Ansicht das perfekte Datum, am 8. Tag nach seiner Geburt wurde jedem jüdischen Jungen ein Stück Vorhaut des männlichen Glieds abgeschnitten. Das ist die Beschneidung. Und das war das äußere Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Gottesbund mit Israel. Und jetzt sagt Paulus hier, auch ihr Kolosser, die ihr ehemalige Heiden wart, Unbeschnittene, keine Juden, nicht im Bund mit Gott. Auch ihr habt eine Beschneidung bekommen. Und zwar nicht die des alten Bundes, wo eben 3 oder was weiß ich, paar Millimeter Vorhaut entfernt wird, sondern ihr habt in Christus eine geistliche Beschneidung erlebt, wo sozusagen der ganze Sündenkerl abgeschnitten wird. Als die Kolosser Geschwister und auch wir zum Glauben an Christus kamen, da wurde unsere ganze Sündenexistenz, unser Sündendasein, unser gottloses Leben abgeschnitten und abgetan. Bei der Bekehrung und Wiedergeburt erlebten wir eine neue Geburt. Wir wurden eine neue Schöpfung. Dafür ist Jesus gestorben. Das ist eine radikale Erneuerung und Lebenswende, die da geschieht. Das ist nicht so der Wechsel von einer Religion zur anderen, sondern das ist Kurswechsel und Lebenswende. Und ich weiß, wir fühlen uns manchmal gar nicht so oder wir fühlen das gar nicht so. Denn manche bösen Dinge, die wir vorher konnten, die können wir auch hinterher noch tun oder denken. Unsere alte Natur, die sündigen kann oder wie Paulus das so bildhaft beschreibt, unser Fleisch, aber er meint damit nicht den Körper, sondern unsere sündige Natur, die haben wir auch nach dieser Lebenswende noch. Zum Glück nehmen wir sie nicht mit in den Himmel. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, was wir als Sünder getan haben, das hält mir Gott nie mehr vor. Das ist weg. Das ist abgeschnitten. Das ist begraben. Ich habe in Christus eine neue Identität bekommen. Gott sieht mich durch Christus. In Christus. Und da kommt jetzt die Taufe ins Spiel, Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Was ich in Christus bei meiner Bekehrung und Wiedergeburt erfahren habe, diese geistliche Beschneidung in Christus sozusagen, diese innere Umgestaltung meines Wesens, das vollziehe ich dann als äußere Bekräftigung, als symbolhaftes Zeichen dann in der Glaubenstaufe. In einem gewissen Sinne ist die Glaubenstaufe dann das Zeichen der Beschneidung im neuen Bund. In der Taufe, wo ich dann symbolisch untergetaucht werde in dieses Wassergrab, bezeuge ich, was bezeuge ich da? Ich bezeuge, dass mein altes Leben ohne Gott beerdigt und begraben wurde. Das ist vorbei. Doch es bleibt nicht allein beim Begräbnis. Die Taufe ist auch ein Sinnbild, ein Symbol der Auferstehung zu neuem Leben. Das sagt hier Paulus so schön. Wir sind mit Christus nicht nur begraben, sondern auch lebendig geworden, auferstanden sozusagen zu neuem Leben durch den Glauben. Vers 12b. Nicht durch das Wasser, durch den Glauben, weil wir unser Vertrauen in Christus und das, was er getan hat, am Kreuz von Golgatha gesetzt haben. Wir haben seiner Macht vertraut. Der Macht, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Und indem man eben aufsteht aus diesem Wassergrab, bezeugt man, so wie Jesus auferstanden ist aus den Toten. Er ist nicht im Grab geblieben. Das haben wir letzten Sonntag so schön hier gefeiert. So darf auch ich durch sein Leben ein neues Leben haben und darf in einem neuen Leben leben. Ich bin zusammen mit Christus lebendig gemacht. Nun wissen wir aus der Apostelgeschichte, die Christen der Urgemeinde, die haben sich noch am gleichen Tag oder in der gleichen Nacht nach ihrer Bekehrung, wo sie ihr Leben Jesus geschenkt haben, wo sie ihm ganz vertraut haben, noch taufen lassen. Denn durch die Wassertaufe wollten sie auch gleich eben auf diese symbolische Weise bezeugen und veranschaulichen, was mit ihnen in der Erlösung geschehen ist. Dass sie jetzt ganz zu Jesus gehören. Dass sie sich identifizieren mit dem, was Jesus getan hat, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Wenn du diesen Schritt der Taufe noch nicht getan hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, erneut darüber nachzudenken. Vielleicht wurdest du als Kleinkind gesegnet. Das ist auch schon viel, wenn wir schon als Kinder unter Gottes Segen gestellt werden. Aber eine Segnung ist noch keine Taufe. Und wenn du wirklich verstanden hast, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, und wenn du im Glauben ihm dein Leben aufrichtig hingegeben hast, dann muss die Taufe nicht erst 10 Jahre später folgen. Erst wenn du, was weiß ich, reifer und noch älter bist. Ganz biblisch wäre es, wenn sie unmittelbar nach deiner Bekehrung erfolgt. Denn Bekehrung, dieser klare Kurswechsel weg vom eigenen selbstbestimmten Leben hin zu Jesus und auch Taufe gehören zusammen. Das erkennen wir eindeutig im Neuen Testament. Und jetzt könnte man natürlich noch weiter ausführen, was ich nicht machen will, wie das sich entwickelt hat in der Kirchengeschichte und dass dann erst Jahre später man gemeint hat, ja, es muss eine lange Zeit der Katechese folgen. Die Leute müssen genau alles wissen und begreifen mit dem Kopf und dann erst dürfen sie getauft werden. Und dann hat das manchmal Jahre gedauert, bis es zu einer Taufe kam. Kann man nachlesen. Ist sehr interessant, wie sich das entwickelt hat in der Kirchengeschichte. Im Neuen Testament sieht man, dass diese Dinge ganz nah beieinander sind. Und auch hier, Paulus beschreibt ja das, was in der Taufe dargestellt wird, im Kontext dieser klaren Lebenswende. Das sehen wir hier. Vers 13, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eurer unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat ihnen und auch uns unser Gott vergeben? Was hat er getan? Vers 14, er hat den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, gelöscht. In der griechisch-römischen Handelswelt gab es diese handschriftlichen Schuldscheine, Chaerographon. Die meisten waren aus Papyrus oder Pergament und darauf standen dann die ganzen Schulden des Schuldners aufgelistet. Und dieses Bild hier gebrauchte Paulus, um deutlich zu machen, dass wir Menschen einen großen Schuldschein haben, weil wir gegen Gottes Gebote verstoßen. Vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich vor Gott schuldig sind. Und sie sagen, ja, ich habe doch niemanden umgebracht. Auch das Finanzamt betrüge ich nicht regelmäßig. Ich bin ein recht anständiger Mensch. Guck mal, ich habe eine nette Familie und lebe hier mein Leben und verdiene mein Geld und baue mein Häuschen und bin doch rechtschaffen. Den Leuten ist nicht bewusst, was sie wirklich tun und wie sie gegen Gottes Gebot verstoßen. Weil Gott, was möchte Gott? Wenn es diesen Gott gibt, der über allem steht, den wir hier feiern, an den wir glauben. Er möchte geliebt und geehrt werden. Er möchte, dass wir ihn anerkennen als das, was er ist. Er möchte nicht ignoriert werden. Und das ist eben die Sache. Viele Menschen gehen durchs Leben als hochmoralische, nette Leute, aber sie ignorieren Gott, sie haben keine Beziehung zu Gott, sie lieben ihn nicht, sie ehren ihn nicht, sie beten ihn nicht an, aber letztlich betet jeder Mensch irgendetwas an. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es eben was anderes, ein anderer Mensch oder mein Wohlstand oder was weiß ich was immer das sein kann. Und durch unser Denken und unser selbstzentriertes Wesen, unsere Selbstsucht und Tun ist man tief verschuldet vor Gott. Und der Tag wird kommen. Der Tag kommt, an dem sich jeder Mensch mit seiner Schuld auseinandersetzen muss. Was wirst du zu deiner Verteidigung sagen, wenn du vor deinem Schöpfer mal stehen wirst? Wenn Gott dich fragen wird, wie hast du gelebt? Wie hast du geliebt? Eines ist klar, niemand kann damit allein fertig werden. Wir brauchen einen Retter. Und genau an das erinnert Paulus die Kolosser hier, wenn er ihnen hier sagt, als Jesus am Kreuz stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, hat er unsere Schuld getilgt, der Schuldschein ist gelöscht. Damals konnte man mit Tinte, die war nicht so prägend, wie wir heute unsere Tinte wahrscheinlich chemisch herstellen. Ich weiß nicht genau, wie sie die Tinte damals gemacht haben. Ich habe es auch nur gelesen, dass diese Tinte auf so einem Papyrus mit einem Schwamm weggewaschen werden konnte. Und das Bild steckt eigentlich da in dieser Aussage. Gott hat genau das in Christus getan. Er hat den Schuldschein vollkommen gelöscht. Weggewaschen ist er. Da steht nichts mehr drauf. Keine lange Liste deiner Schuld mehr. Und dann folgt hier noch ein zweites Bild für die Vergebung, die Christus uns geschenkt hat. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Vers 14b. Bei einem gekreuzigten Verbrecher nagelte man die Liste seiner Vergehen an das Kreuz. Wir kommen ja von Karfreitag. Als Jesus gekreuzigt wurde, was hat da der Pilatus veranlasst? Ja, genau, das war nicht ungewöhnlich. Man hat damals, wenn einer gekreuzigt war, einfach so einen Schuldschein angenagelt als Kreuz und dann wussten alle, die vorbeikamen, ja, deshalb wurde dieser Mensch hier gekreuzigt. Was stand auf diesem Schein? Jesus, Nazaraios, Rex, Judaorum. Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und deshalb steht bei manchen Kreuzen, die wir so sehen, dieses Inri, wie hier bei diesem Steinkruzifix. Pilatus war also der Meinung, dieser Jesus ist gekreuzigt, weil er als der König der Juden sich ausgegeben hat und bezeichnet hat. Das dachte Pilatus. Und was sagt Paulus? Paulus würde sagen, könnt ihr vergessen? Der Pilatus, der hat es nicht besser gewusst. Was ist die eigentliche Ursache dafür gewesen, dass Jesus sterben musste? Deine und meine Sündenliste. Unsere Sündenliste. Und die ist bei einem etwas länger und bei dem anderen vielleicht ein bisschen kürzer, je nachdem, wie lange man schon auf dieser Welt ist und gelebt hat. Aber selbst der netteste und sanftmütigste Mensch hat eine lange Sündenliste. Wegen diesen unseren Sünden hing Jesus am Kreuz. Sie wurden ihm zur Last gelegt, an sein Kreuz genagelt. Er erlitt die Strafe an unserer Stelle und sühnte für unsere Schuld. Deswegen sind alle unsere Sünden vergeben. Und da können wir nicht genug Gott danken. Und wie wir in der Anmoderation gehört haben, ihm immer wieder preisen und loben und ihm singen für das, wer er ist und was er getan hat. Und genau diese kostbare, wichtige Wahrheit verdrehen auch heute noch manche Irrlehrer und wir müssen vor ihnen gewandt sein und uns immer wieder daran erinnern. Das ist mein Christus. So wurde er in der Schrift offenbart. So hat er sich gezeigt und so habe ich ihn erlebt. Als meinen Befreier, als der, der mir alle meine Schuld vergeben hat, der mich reingewaschen hat, der mir neues Leben geschenkt hat. Und dann gebraucht Paulus hier noch ein drittes Bild, hier in Vers 15, und erinnert uns daran, dass Jesu Tod am Kreuz und seine triumphale Auferstehung ein umfassender Sieg waren. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was ist das jetzt für ein Bild hier? Steckt auch ein Bild dahinter. Im Grunde ist es das Bild eines römischen Triumphzugs. Das habt ihr vielleicht so in den älteren Filmen gesehen. Was weiß ich, kommt es auch in Ben Hur vor? Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe mich so lange gesehen. Ja? Wenn ein römischer Feldherr von einer gewonnenen Schlacht nach Rom zurückkehrte, was gab es da? Eine riesengroße Parade in der Straße. Da warteten die Leute, die standen alle Spalier. Und der Befehlshaber, der ging voran und die Soldaten, die folgten und sie hielten hoch die Trophäen, die sie mitgebracht hatten. Und dann am Ende des Zuges, da kamen die Gefangenen, die besiegten Feinde in Ketten vorgeführt, beschämt, entblößt, öffentlich bloßgestellt, und jeder konnte sehen, vor diesen Feinden brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Unser König hat sie besiegt. Und genau das sagt hier der Paulus. Christus hat am Kreuz den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha, haben wir vorhin gesungen, ja? Alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten sind entwaffnet, sie sind öffentlich an den Pranger gestellt. Sie sind noch nicht ausgelöscht. Aber sie sind besiegt. Und was wir bis zum endgültigen Showdown, wenn Jesus wiederkommen wird, erleben und was sie noch liefern können, ja, das sind Rückzugsgefechte. Die sind nicht ungefährlich, aber das sind Rückzugsgefechte eines besiegten Feindes. Christus hat triumphiert. Keine Macht der Welt kann seinen Heilsplan jemals vereiteln. Die Schrecken des Todes und der Hölle können uns, die wir seine Kinder sind, die können uns nichts mehr anhaben. Manchmal erinnert uns dieser besiegte Feind, unser Ankläger, an die Dinge, die in unserem Leben nicht so gut laufen. Vielleicht auch an alte Sünden oder an unser tägliches Versagen. Da dürfen wir, liebe Geschwister, wir dürfen ihm zuversichtlich entgegenhalten. Was denn? Mein Schuldschein, er ist gelöscht. Der ist ans Kreuz genagelt. Alle meine Sünden, sie sind vergeben. Auch die, die ich vielleicht noch morgen wieder tun werde. Gott hält mir keine meiner Sünden mehr vor. Denn in Christus habe ich neues Leben. Ich bin mit ihm gestorben und mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Nun gehört mein Herz ganz dem Mann von Golgatha. Und das haben wir auch in der Glaubenstaufe bezeugt. Es ist sozusagen das Zeichen meiner geistlichen Beschneidung, meiner Identifikation mit Christus. In ihm habe ich Anteil an der Gottesfülle und ich stehe auf der Seite des Siegers, der alle gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet hat und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt hat. Und das dürfen wir unserem Feind immer wieder entgegenhalten, wenn er uns bei seinen Rückzugsgefechten mit Gedanken des Zweifels und der Schuld und auch vielleicht durch falsche Lehren angreifen will. Nehmen wir also die Warnung ernst, die uns das Wort Gottes heute hier gezeigt hat, haben wir Acht, dass uns niemand mit leerer Philosophie und menschlichen Anschauungen verführt. Und erinnern wir uns immer wieder an diese wichtigen Grundwahrheiten des Evangeliums, wer Christus ist und was er uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung geschenkt hat. Lasst uns beten.